SWR 2 Essay.
Juliane Liebert ist bekannt als Autorin der Süddeutschen Zeitung. Sie rezensiert oftmals seltsame CDs aus der großen weiten Welt des Pop, führte ein skandalträchtiges Interview mit Morrissey, ist eine der wenigen, die Rammsteins Ästhetik befriedigend erklären können und weiß auch sonst aus popkulturellen Hervorbringungen immer wieder intelligente Funken zu schlagen. Für unseren Essay hat sie ein Loblied auf das Schimpfen verfasst. Eine Apotheose des Schimpfens, des guten Schimpfens, des kreativen Schimpfens. Eines Schimpfens, das seine eigene Lächerlichkeit immer schon mitbedenkt. Von Villon über Céline bis Cioran. Hören Sie Hurensöhne über die Schönheit und Notwendigkeit des Schimpfens. Von Juliane Liebert, Regie Maidon Bader. Mein Name ist Michael Lissek und das ist der Essay von SWR 2.
Null.
Du bist so komisch anzusehen. Denkst du vielleicht, das finde ich schön? Wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst. Ich trinke schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen. Ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Mit deiner schlampigen Figur gehst du mir gegen die Natur. Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein. Seit Wochen lebe ich neben dir und fühle gar nicht neben mir. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm, ich habe Angst, das bringt mich um. Ja, früher warst du lieb und schön, du lässt dich gehen, du lässt dich gehen.
Eins, wie ich das Schimpfen liebe. Die Beleidigung, den Zorn, den Unmut und das Fluchen. Zürn. So schrieb schon Unika Zürn, 10 Jahre bevor sie aus dem Fenster sprang. Das heißt, sei heftig, unwillig, aufwallend, ärgernd. Deine Zorn- und Racheader sei immer geschwollen. Der Mensch ist geboren, um unglücklich zu sein. Und weil er unglücklich ist, muss er schimpfen. Gemeinhin hält man ja das Säuseln, das Flüstern, die Babysprache, das Kosewort für Ausdrücke des Berührt, des Verliebt, sogar des Menschlichseins. Aber resoniert nicht tiefer noch, noch inbrünstiger, noch vergnügter der Fluch? Waren nicht einige der größten Dichter auch die größten Schimpfer? Villon, Céline, Cioran? Willkürlich gewählt, natürlich, aber egal. Man stelle sie sich alle in einem Raum vor. Villon mit seiner Mütze, die auf den alten Bildern aussieht wie ein Brot. Die Mütze ist bestimmt eine Frühform des Baguettes. Der Mann ist ja immerhin Franzose. Der ewige Antisemit Céline? Der joviale Cioran? Was hätten sie sich wohl zu sagen, wenn überhaupt irgendetwas? Es geht mir nicht um die politische Tirade, nicht um die Demagogie, nicht um die geplante verbale Vernichtung, sondern um den Affekt, um die schöne Abscheulichkeit, die man einem ausgedachten oder echten gegenüber zuschleudert, wie ein Paket voller Bonbons. Dies ist ein Lob des Zornes und seiner Verbalisierung in den Gesang, der unsere Sprache ist. Denn da die Welt, da wird mir wohl jeder zustimmen, eine Zumutung ist, bewahrt nicht das Individuum nur, indem es sich fluchend abgrenzt, die eigentliche Schönheit seines Wesens? Ist Fluchen nicht ein Instrument des Göttlichen? Letztes Jahr rezensierte Sandra Kegel eine Hörbuchausgabe der Ilias unter dem Titel »Vom Handwerk des Tötens«. Darin betont sie, dass die europäische Weltliteratur nicht etwa mit einem Schlachtengemälde, einer Göttergeschichte, einer umständlichen Beschreibung der Entstehung des Krieges beginnt, auch nicht mit Landschaft oder Kosmos, sondern mit dem Zorn des Achill. Da weiß man als Mensch, wovon die Rede ist.
»Singe den Zorn, o Göttin des Peleiaden Achilleus«, ihn, der entbrannt den Achaiern unnennbaren Jammer erregte und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zu Mais sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte den Hunden und dem Gevögel umher. So ward Zeus' Wille vollendet.
Eine Pointe von Achills Zorn ist natürlich andererseits, dass er eher nicht aufgebracht herumflucht, sondern schmollt und schmollenderweise das ganze Kriegsgeschehen erst einmal lahmlegt. So gesehen ein sehr unperformativer Zorn. Dabei bleibt es nicht.
Aber da fängt alles an. Und da beginnen auch wir.
2.
Your new lifestyle.
What's it like? It's exciting. Hey, sex. That's right.
3. Als ich ein Kind war, lehrte man mich, dass man höflich zu sein hat, gesittet, den Petticoat steif um die Oberschenkel, die Rollläden auch am Wochenende um 10 oben, damit die Nachbarn sich nicht wundern, was man denn da treibt hinter den Rollläden an einem Sonntag um 10:30. Als ich ein Kind war, lernte ich, dass es noch eine zweite Wahrheit gab. Sie fand sich auf den Seiten von Büchern und später im Internet, in den ersten Foren. Die beiden Welten unterschieden sich schon im Kern. In den neuen Welten war man nicht höflich, und wenn dann nur aus Spott. In diesen Welten wurde gelästert, gestritten, geschimpft. In diesen Welten wurde gevögelt und gemordet, gefoltert, geliebt, erkundet. Das Hässliche und das Schöne kopulierten ohne Rücksicht auf Verluste. Es gab die Bücher, es gab die Foren, und es gab Gedichte, in denen die Sprache erst recht tat, was sie wollte. In Gedichten musste sich überhaupt niemand benehmen, nicht einmal die Silben. Ein Gedicht ohne einen Liebestod war schon fast kein Gedicht mehr. Satzzeichen, Groß- und Kleinschreibung. Die Grammatik war hier nur ein Kindermädchen, das sich mühsam aufspielte. Manche der Worte in Gedichten schienen genau in diesem Moment überhaupt zum ersten Mal verwendet zu werden. Und wenn ein Gedicht ganz überschwänglich wurde, ganz ungeduldig, wurde es zu Musik.
Well,
die Musik scherte sich erst recht nicht um Höflichkeit oder Anstand.
You.
Und manchmal wurde eine Zeile, die ein Fremder vom anderen Ende des Planeten sang, im Kopf größer.
May? Be? Well, you may be a lover, but you ain't no dancer.
Vergrößerte dabei das eigene Gefühl.
A million fat girls and a million fat men couldn't put me back together again.
Ein Gefühl, das noch kein Gegenüber hatte, keine Erfahrung. Ein Gefühl, das sich aus den Stimmen der fremden Dichter, der fremden Sänger, der fremden Menschen in den Foren zusammensetzte, das manchmal zärtlich war und manchmal gewalttätig, eine Vielzahl von Stimmen, die sich zusammensetzte zu einer unerlaubten Empfindung, dem Zorn. 4.
I can't stand it. I can't stand the way you run around.
5.
Natürlich war der Zorn immer auch lächerlich. Insoweit er lächerlich war, wurde er noch amüsanter, wenn er darum wusste und sich über sich selbst lustig machte. Wie wenn einer in die Luft schlägt, weil keiner da ist, den er schlagen kann und es von Weitem aussieht wie ein Tanz. Ich las natürlich Nietzsche, den ich wie alle Jugendlichen sehr, sehr ernst nahm. Und dann traf ich, ich weiß nicht mehr wo, auf Cioran, Emile Cioran, den ich Cioran aussprach und dessen Band vom Nachteil geboren zu sein mich bis heute begleitet. Ich verschenkte vom Nachteil geboren zu sein zu so einigen Geburtstagen einen Witz, der mir nie langweilig wurde und der stets auf mittelmäßige Gegenliebe stieß. Ich kreuzte die besten Passagen mit Bleistift an, schrieb seitenweise Aphorismen daraus ab, die ich auf alles anwendete. Ich verzeihe X alles wegen seines altmodischen Lächelns. Cioran, in Rascinari in Rumänien geboren, in Paris gestorben, war Antinatalist, Pessimist, aber vor beidem Aphoristiker. Vom Nachteil geboren zu sein, versammelt kurze Absätze, manchmal nur kurze Sätze, Sprengsätze vielleicht. O Aphorismus, was hat das Internet aus dir gemacht? Verläuft man sich heute auf Twitter, so wirkt es wie ein Klassenzimmer voller Streber, die bei jedem Ereignis mit den Händen in der Luft fuchteln, um den witzigsten Kommentar abzugeben. Die andere Variante des Twitterns ist das gänzlich unliterarische, unwitzige Gepöbel. Der Aphorismus ist die Form der Streber und Pöbler geworden. Cirans Aphorismen waren anders, sie waren liebenswert verquer und so voller Unmut, dass es selbst für eine 16-Jährige schwer war, sie ganz ernst zu nehmen. Zugleich werteten sie alles, was in der bekannten Welt Wert hatte, um. Was als gut galt, machte Cioran schlecht, was schlecht war, lobte er. Seine Worte griffen einen bei den Zehen und stülpten einen um, und dabei brachten sie auch noch zum Lachen. Was für ein Kunststück. Noch heute führe ich im Kopf manchmal Gespräche mit ihm. Er sagt 6. DC, der in einem Dorf in Rumänien seine Kindheitserinnerungen schrieb, hatte seinem Nachbarn, einem Bauern namens Conan, erzählt, dass er ihn darin nicht vergessen würde. Der kam daraufhin andern Tags sehr früh zu ihm und sagte, »Ich weiß, dass ich nichts tauge, aber ich habe nicht gedacht, dass ich so tief gesunken bin, dass man von mir in einem Buch sprechen würde.« Und jetzt sogar in einem Radio-Essay, »Armer, alter, toter Conan«. Von außen gesehen herrscht Eintracht in jeder Clique, jeder Sekte, jeder Partei. Von innen gesehen Zwietracht. Die Konflikte in einem Kloster sind ebenso häufig und so giftig wie in jeder anderen Gemeinschaft. Selbst wenn sie der Hölle entrinnen, tun es die Menschen nur, um sie anderswo wieder aufzubauen. Ist es nicht eher, dass jedes Glück eine Gefahr ist, als ob ein Engel einen in höchste Höhen gerissen hat und dann in die Hölle fallen lässt? Die Hölle ein Ort, in dem man sich in mühseliger Kleinarbeit selbst ein Stück Himmel schaffen muss? Die Erde? Nicht minder gefällt mir jener südamerikanische Indianer, der nach seiner Bekehrung jammerte, nun würde er Fraß der Würmer, anstatt dass ihn seine Kinder verspeisten. Welcher Irre er teilhaftig geworden wäre, hätte er nicht dem Glauben seines Stammes abgeschworen. Sollten wir nicht wieder anfangen, unsere Eltern zu essen? Wer weiß, was uns entgeht? In einer Teufelsaustreibung des Mittelalters werden alle Teile des Körpers, auch die kleinsten, aufgezählt, die der Dämon zu verlassen hat. Man könnte von einem unsinnigen Anatomietraktat reden, das durch den Überfluss an Genauigkeit die Fülle der Einzelheiten und den Charakter des Unerwarteten überzeugt. Eine sorgfältige Magie. Verlasse die Fingernägel. Es ist irre, aber nicht ohne poetische Wirkung. Denn die wahre Poesie hat nichts gemein mit der Poesie. Verlasse die Fingernägel. Entfleuche den Knien. Gib das Hirn frei. Und die Nase. Die meisten Randalierer, Visionäre und Retter sind entweder Epileptiker gewesen oder litten an Verdauungsstörungen. Über die Vorzüge der Fallsucht herrscht Einmütigkeit. Hingegen wird den gastritischen Leiden weniger Verdienst zuerkannt. Und doch gibt es nichts, das mehr zum allgemeinen Umsturz einlädt, als eine Verdauung, die sich nicht vergessen lässt. Sollten wir nicht wieder anfangen, unsere Eltern zu essen? Die Nächte, in denen wir geschlafen haben, sind, als wären sie nie gewesen. In unserem Gedächtnis dauern einzig jene, in denen wir kein Auge geschlossen haben. Nacht heißt schlaflose Nacht.
7.
Man stelle sich zwei Geliebte vor, die nur böse Worte kennen, die sich wispernd beschimpfen.
Du widerliches Arschgesicht!
Du Dreckschwanz!
Du abgehalftertes Stück Scheiße!
Durch die Liebe in ihren Stimmen wird jeder Fluch ein Schwur, jeder Schwur ein Versprechen. Man stelle sich vor, man ginge in die Oper und alle Texte wären durch Schimpfworte ersetzt. Erlesene Sänger und Sängerinnen, die Arien vortrügen, die nur aus dem Wort Fotze bestünden. Über Stunden. Man stelle sich vor, jemand machte sich die Mühe, die Bibel umzudrehen. Wort für Wort. Das Hohelied 4.
Siehe, meine Freundin, du bist hässlich. Siehe, hässlich bist du.
9.
So einfach ist das im Nachhinein natürlich nicht mit dem Siorin. Ja, Siorin lehrte mich, dass eine Geburt etwas ist, das man beweinen sollte, dass jedes Wertesystem willkürlich und die Welt dehnbar ist.
Ein Weiser ist derjenige, der allem zustimmt, weil er sich mit nichts identifiziert. ein wunschloser Opportunist. Leider war er zumindest in seiner Jugend auch Antisemit. Und mein zweiter großer französischer Schimpfer Céline blieb es sein Leben lang. Keiner, der Célines Reise ans Ende der Nacht gelesen hat, kann verstehen, wie einer so ein Buch verfassen und zugleich so ein hirnrissiger Idiot sein kann. Einige seiner Anhänger versuchten sich zu erklären, wie einer, der so schreiben konnte, wie Céline schreiben konnte, derartigen Dünnpfiff von sich geben konnte, wie Céline von sich gab. Sie versuchten so sehr, es zu erklären, dass ihnen nichts Besseres einfiel, als zu sagen, es sei eine Kopfverletzung, die seine judenfeindlichen Ausfälle ausgelöst habe. Nun, so einige haben diese folgenreiche Kopfverletzung gehabt und einige haben sie jetzt bedauerlicherweise wieder oder noch. Dennoch gehört Céline an diese Stelle, denn 11. Einer der markantesten und schönsten Wutausbrüche, die ich je las, ist sein Vorwort zur Neuauflage von Reise ans Ende der Nacht, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Sieh an, die Reise wird wieder losgeschickt? Das rührt mich. In den letzten 14 Jahren ist so allerhand passiert. Wenn ich es nicht derart nötig hätte, nicht meine Brötchen verdienen müsste, dann, das sage ich Ihnen gleich, dann würde ich das Ganze vernichten. Keine einzige Zeile würde ich mehr rausgeben. Sein Ton ist ausgesucht höflich, um völlig unvermittelt in allumfassenden Zorn zu kippen, einem so existenzieller Verzweiflung entspringenden Zerstörungswillen, wie ihn eigentlich nur kleine Kinder haben. Ah, besser man wäre blind und taub. Sie werden zu mir sagen, aber nein, doch nicht wegen der Reise. Wegen Ihrer Verbrechen, da krepieren Sie. Da gibt es nichts. Das ist Ihr selbst heraufbeschworener Fluch, Ihre Bagatellen, Ihr ungeheuerliches Geschäume, Ihre bunte, ulkige Schändlichkeit. Die Justiz stellt Ihnen nach, würgt Sie. Na scheiße, warum das Gewinsel Sie klauen? Der Text selbst ist dabei auch als spontaner Ausbruch komponiert, mit Satzbrüchen und Auslassungszeichen, sei es aus Selbstironie oder parodistischer Inszenierung. Es ist kein Gift in seinem Schimpfen, schon weil es dafür viel zu unbestimmt bleibt. Es liest sich als reiner Affektausdruck.
Tausend Dank! Tausend Dank! Ich tobe! Toberei! Ich keuche! Fluche! Scheinheilige! Falsche Fufzger! Ihr könnt mir nichts vormachen! Wegen der Reise stellt man mir nach! Auf dem Schafott noch schreie ich das!
Aufgespannt zwischen Galanterie und Kontrollverlust wird die Emotion dieses mannsgroßen Kleinkindes auf ernsthafte Weise erfahrbar.
Die Welt der guten Absichten amüsiert mich. Hat mich mal amüsiert. Sie amüsiert mich nicht mehr.
Erfahrbar, wie sich das anfühlt, wenn einem als kleines Kind etwas schief geht und man alles nur noch kaputt machen will, weil ohnehin alles verloren ist.
12.
Für ein Kind ist alles absolut wertvoll. Nur eben alles in seinem Moment. Kinder beherrschen perfekt, was Erwachsene in Achtsamkeitskursen mühsam wieder zu lernen versuchen. Den absoluten Fokus auf den Moment. Deshalb ist im Fall des Scheiterns in diesem bestimmten Augenblick auch alles verloren. In jedem extremen Zorn geht eine Welt unter. Die letzte Option scheint zu sein, selbst zu vernichten, um etwas gegen die Ohnmacht zu setzen. Fast könnte man denken, der kindliche Zorn sei näher am Mindset eines Amokläufers, als uns lieb ist. Aber Kinder kultivieren keinen Hass. Selbst wenn sie indoktriniert werden, scheinen sie nur nachzuspielen, was ihnen vorgemacht wird. Ihr authentischer Zorn ist viel näher an Achill. Übergroß, trivial, Tragödie und Burleske auf engstem Raum komprimiert, sich überlagernd, wie vor dem emotionalen Urknall, vor der Ausdifferenzierung menschlicher Ausdrucksformen. 13.
Plus 3, das Problem.
Menschen haben keine Ahnung, darum hier die Warnung, bevor es zu spät ist. Erstmal scheint es so, als wäre nichts, als ob nichts passiert ist, bis dann nichts mehr geht. Bis nichts mehr geht. Und obwohl dort drüben in Britannien alle an einem Strang ziehen, Problem, Problem. Hier geht es nicht um einen Einzelfall, alle sind betroffen, Problem, Problem. Problem, Problem.
Ich sage Hunde, hör auf euer Herrchen, diesmal müsst ihr. Ärztin.
Was nun die Frage aufwirft, die Frage ist leider recht unbequem, die Antwort erst recht, aber sie muss gestellt werden, lassen Sie Spreu und Weizen trennen. Also in diesem Fall, an Celine zeigt sich, dass das kathartische, kreative, existenzielle Schimpfen und die Demagogie in einer Person vereint sein können. Warum ist das Erste, das Kathartische, trotzdem wichtig? Und wie unterscheidet man es von Letzterem, dem Demagogischen, ohne sich in die Tasche zu lügen? Unsere beiden totengrantigen Franzosen hier waren ja nicht nur antisemitisch, sie neigten offenbar zu faschistoidem Denken, schimpfen am Ende doch nur rechte Drecksäcke.
15.
Glücklicherweise nicht. 300 Jahre früher schrieben die Saporoger Kosaken einen Brief. Also, das sagt man. Sie sollen einen Brief geschrieben haben, die Saporoger Kosaken. Oder nochmal anders. In den Jahren 1880 bis 1891 malte der russische Maler Ilja Repin ein Gemälde, das eine Truppe höchst vergnügter Gestalten beim Verfassen eines Briefes zeigt. Sie antworten auf eine Drohung, die sie erhalten haben. Einer schreibt, einer hält sich vor Lachen den Bauch, einer kneift mit vor Freude rotem Gesicht die Augen zusammen, ein Glatzkopf, den man nur von hinten sieht, wirft sich offenbar prustend zurück. Der Text der Botschaft des Sultans, der ihnen schrieb, soll gelautet haben:
Ich, Sultan und Herr der Hohen Pforte, Sohn Mohammeds, Bruder der Sonne und des Mondes, Enkel und Statthalter Gottes auf Erden, Beherrscher der Königreiche Mazedonien, Babylon, Jerusalem, des großen und kleinen Ägypten, König der Könige, Herr der Herren, unvergleichbarer Ritter, unbesiegbarer Feldherr, Hoffnung und Trost der Muslime, Schrecken und großer Beschützer der Christen, befehle euch, Saporoger Kosaken, freiwillig und ohne jeglichen Widerstand aufzugeben und mein Reich nicht länger durch eure Überfälle zu stören. Sultan Mehmed IV.
Weit entfernt davon, sich einschüchtern zu lassen, erwidern die tapferen Kosaken:
Du türkischer Teufel, Bruder und Genosse des verfluchten Teufels, des leibhaftigen Luzifers Sekretär. Was für ein Ritter bist du zum Teufel, wenn du nicht mal mit deinem nackten Arsch einen Igel töten kannst? Was der Teufel scheißt, frisst dein Heer. Du wirst keine Christensöhne unter dir haben. Dein Heer fürchten wir nicht. Werden zu Wasser und zu Lande uns mit dir schlagen. Gefickt sei deine Mutter.
Aber damit geben sich die freudigen Saporoger Herren nicht zufrieden. Sie fahren fort, indem sie die Aufzählung der Ehrentitel des Sultans modifizieren.
Du Küchenjunge von Babylon, Radmacher von Mazedonien, Ziegenhirt von Alexandria, Bierbrauer von Jerusalem, Sauhalter des großen und kleinen Ägypten, Schwein von Armenien, tatarischer Geißbock, Verbrecher von Podolien, Henker von Kamenetz und Narr der ganzen Welt und Unterwelt, dazu unseres Gottes Dummkopf, Enkel des leibhaftigen Satans und der Haken unseres Schwanzes, Schweinefresse, Stutenarsch, Metzgerhund, ungetaufte Stirn, gefickt sei deine Mutter.
Um mit ungeahnter Poesie zu schließen: So haben dir die Saporoger geantwortet, Glatzkopf.
Du bist nicht einmal geeignet, christliche Schweine zu hüten. Nun müssen wir Schluss machen. Das Datum kennen wir nicht, denn wir haben keinen Kalender. Der Mond ist im Himmel, das Jahr steht im Buch und wir haben den gleichen Tag wie ihr. Deshalb küss unseren
16.
Was macht diesen Zorn so erhellend und unterhaltsam? Was macht ihn schön? Bei den Kosaken schimpfen die vermeintlich Schwächeren. Zu Idolen werden sie nicht deshalb, weil sie den Sultan beleidigen, sondern weil sie es als Outlaws, als militärisch scheinbar hoffnungslos unterlegener wilder Haufen tun. Die Kosaken können laut Gemälde offensichtlich nicht schreiben. Sie diktieren, sie formulieren im Kollektiv, sie brainstormen so lange, bis eine formvollendete, schrifttaugliche Beleidigung gefunden ist. Wut ist so gesehen immer auch Hass auf die Kultur, in dem Bewusstsein, dass man ihr nicht entkommen kann. Man kann ihr höchstens Hörner aufsetzen, wenn schon ausrasten, dann am besten im Blankvers oder in Hexametern.
17.
Wenn dich kleine Kinder stören, schlag sie tot. Auch wenn sie dir selbst gehören, schlag sie tot. Triffst du einen Judenbengel, spiele seinen Todesengel. Schlag ihn einfach mausetot. Siehst du eine Negerfratze, schlag sie tot. Stört dich deines Nachbarn Glatze, schlag ihn tot. Du musst dich für gar nicht schämen, musst dir nicht zu Herzen nehmen. Schlag sie einfach mausetot. Türken, Kurden, Libanesen und auch Weiße, unbrauchbare Lebewesen sind halt scheiße. Kommunisten, Anarchisten und so weiter. Mach dir nicht das Leben schwer. Rechtsanwälte, Angestellte, Friedenstauben, alle, die noch immer an das Gute glauben, in den Müll, in den Dreck, putz sie einfach weg.
18. Woran liegt es dann, dass der Ton etwa auf Twitter und Facebook nicht nur negativ und klagend ist, sondern auch erschöpfend? Wenn man sich seine Timelines ansieht, wird man den Eindruck nicht los, dass 90% der Zeit nur gemeckert wird. Sogar Herz-Emojis wirken mittlerweile wie Kampfansagen. Worin liegt der Unterschied zwischen schönem Zorn und Hate Speech? Gibt es so etwas wie einen produktiven und einen erdrückenden Zorn? Einen menschenfreundlichen und einen menschenfeindlichen? Man könnte ja einwenden, erdrückender Zorn ist Verbitterung. Die Frage wäre dann eher, ob es einen menschenfreundlichen Hass gibt. Hass ist tabu. Hass gilt als Emotion für Versager oder von Grund auf böser Menschen. Der Zorn hingegen ist heute gar nicht so übel beleumdet. Schließlich soll man sich gegen den Klimawandel empören, gegen Nazis und so weiter. Immer gerichtet allerdings. Es muss schon klar sein, wer der Gegner ist. Dabei weiß das die wilde Wut oft gar nicht so genau. 19. Das Sortieren der Welt in Gut und Böse. Ob diese Einteilung das eigentlich Vernichtende ist? Auf jeden Fall ist es die Logik des Krieges. Es darf in den aktuellen Internetdebatten kein Zweifel darüber aufkommen, auf welcher Seite du stehst, sonst bist du erledigt. Das macht interessante Auseinandersetzungen nahezu unmöglich. Es wird immer wieder über das mit Rechten reden geschwafelt. Dabei ist das nicht der eigentlich interessante Punkt. Das eigentliche Problem ist nicht, dass man mit eingefleischten Rechten mehr reden müsste, sondern es mehr guten Willens, was auch heißen könnte, mehr engagierten Schimpfens bedürfte, in der Diskussion mit allen anderen. Kommunikation ist ein einziges großes Missverständnis, sonst wären ja nicht ständig alle wütend. Die Vergeblichkeit aller Versuche, sich hinreichend differenziert verständlich zu machen, ist empörend. Darüber müsste Konsens bestehen im Streit. Es müsste als kreativitätsfördernde Obstruktion betrachtet werden, so wie in einem Gedicht erst die radikale Beschränkung, aber auch die Wertschätzung des Fehlers, des Stotterns, des abgebrochenen Satzes, der Sprunghaftigkeit, unvermutete Schönheit und Einsichten jenseits von Verstehen ermöglicht. Wahrhaftiges Schimpfen will niemanden besiegen, sondern einen Abgrund überwinden. 21. Hass hat immer auch mit Hilflosigkeit zu tun. Viele Menschen wollen keine Ambivalenzen. Sie wollen klare, übersichtliche soziale Normen. Wenn plötzlich überall Frauen mit Kopftüchern rumlaufen und es im Park nach Shisha riecht, reicht das aus, sie zu verstören. Hass kommt aus dem elementaren Bedürfnis nach primitiver Stabilität. Viele Leute denken erst einmal gar nicht so weit, ob sie was gegen Muslime oder Menschen mit dunkler Hautfarbe haben. Das kommt dann erst im nächsten Schritt. Erstmal denken sie, wir sind hier, so ist's gut. Wer herkommt, soll bitte sein wie wir. Sich anpassen.
22. Dana Owens, a.k.a. Queen Latifah. Yes, I'm here to testify. No, I gotta speak on my behalf. You don't even know what happened. Can I just tell you what happened?
He had it coming.
He had it coming.
He only had himself to blame.
Taking that. Now picture her fighting back. Think of the ass kicking. Think
down the stairs and me at the top smiling. He should have stopped whining. Now could you picture me trying to finish him off? See why I picture me on this side of the law? High heels leave holes. You'd have thought I was gunning. Now the cops coming. I ain't running.
He had a gun.
Girl, you should have seen it. Should have bobbed and weaved it before the cops came. Got a couple of clean hits. In word to Jesus, couldn't take the abuse, but I couldn't explain that to the state trooper.
Let's get this over with. Take the mugshot. Heavy up a fingerprint. The blood clot. Little Kim, a.k.a. Sophia Luciani. Keep your jumpsuit. I'm rocking Imani. Yeah, I busted at him once, but that was just a warning. My lawyer be here with bail money in the morning. I'm not guilty, just trying to protect mine. Ain't my fault he ran into my knife 20 times.
He only had himself to blame.
Der schöne Zorn unterscheidet sich vom bösartigen Hass dadurch, dass er kreativ, verbal und gestisch überschäumend ist und dabei erst einmal nur ganz bei sich selbst ist, bei der Emotion, sich in seinem wütenden Strampeln ad absurdum führt, sich dessen bewusst ist und das Bewusstsein der eigenen Lächerlichkeit in die Performance einbezieht. Das macht ihn aufrichtig und erst einmal rein selbstbezüglich. Er kann sich zwar gegen alles und jeden richten, aber niemals gegen bestimmte feste Merkmale von Menschen oder Menschengruppen, denn das wäre strategisch und perfide und das ist nicht seine Absicht. Der schöne Zorn arbeitet nicht strategisch, das heißt aber nicht, dass er harmlos ist. Zornig sind immer wirkliche Menschen und deren Fühlen und Handeln kann jederzeit ins Brutale kippen, Kreativität hin oder her. Ästhetisch reizvoll ist der schöne Zorn auch nur, wenn er relevant ist, also eine Gratwanderung, ein kommunikativer Veitstanz auf dem Vulkan sozusagen.
24.
Mein sehr verehrter Landesherr, zuvor ergebenen Gruß. Ich bin zwar kein berühmter Mohr, kein Kardinal, Minister oder so. Ich heiße kurz Villon. Mein Weib geht auf den Strich. Und ich schreibe manchmal ein Gedicht, das heißt für mich, privatim nur. Ansonsten bin ich froh, wenn mir kein Pastor, dem's nach meiner Seele juckt, auf die polierten Stiefel spuckt. Nun ist nach einer netten kleinen Sauferei am Hafen unten jemand, dem ich ein Geweih auf die gesalbten Locken setzte, obendrein noch frech geworden, mit Pistol und Schwert. Da habe ich mich eben notgewehrt und stach es einfach ab, das Schwein. Jetzt soll ich hier in diesem Affenstall den Lohn empfangen für den Sündenfall. Es ist mir wirklich scheißegal, wo ich verrecken tue. Nur das ist widerlich, dass man kein Geld im Beutel hat. Ich hänge sozusagen in der Luft und werde hin und her gepufft, wie ein verschrobenes Brombeerblatt. Kurzum, mein Herr, es steht in deiner Macht, wenn der Villon mal wieder freundlich lacht. Ich habe wohl noch nie ein Menschenkind um Gelder angepumpt. Die meisten sind mir viel zu ordinär dazu. Doch du wirst diese Ehre schon zu schätzen wissen. Gott, ich dachte so an 50 Pfund in Gold. Ich zahle natürlich, wenn mich Gott gesund aus diesem Loch entlässt und der Gendarm mich um den Lohn nicht etwa noch betrügt, das Doppelte zurück. Als Pfand vermache ich dir den Galgenstrick. Was tut so ein armes Luder nicht, wenn ihm der Arsch in Ängsten geht? Da schmeckt ihm selbst der Prim nicht mehr, sofern er den noch hat. Jetzt weißt du, lieber Bas, was den Villon bedrückt. Er hat dir oft sein schönstes Lied umsonst verehrt. Und wenn er jetzt so niederkniet, um die paar Pfund, denkst du, es macht ihm Spaß, du Hund?
25. Villon war der dritte wütende Franzose, der mir begegnete. Er lebte von 1431 bis etwa 1463 in Paris. Seine Balladen wurden 1931 von Paul Zech nachgedichtet. Einer der seltenen Fälle, wo die Übersetzung mindestens so interessant, wenn nicht interessanter ist als der Ursprungstext. Durch die Nachdichtung wurden die Gedichte zudem aus ihrer Zeit gehoben. Die Versionen, die man jetzt liest, sind von zwei Männern geschrieben, die Jahrhunderte trennten. Teilweise erfand Zech ganze Gedichte. 500 Jahre später, kurz vor Machtergreifung der Nationalsozialisten, identifizierte er sich mit Villon und seiner Lage. Wenn diese Gedichte irgendetwas ausmacht, dann ihre Dringlichkeit. So sehr sich Villon in seiner Pose als verkannter Vagant gefällt, so sehr glaubt man ihm, dass ihm der Arsch in Ängsten geht.
Ich habe dennoch so viel Mut zu hoffen, dass mir sehr bald die ganze Welt gehört und stehen mir wirklich alle Türen offen, schlag ich sie wieder zu, weil es mich stört, dass ich aus goldenen Schüsseln fressen soll.
Nie vorher und nie nachher habe ich Gedichte gelesen, die jenen Nachdichtungen ähnelten, die ihren Humor aus der Verzweiflung schöpften und sie in etwas Quicklebendiges verwandelten, in ein sich selbst einlösendes Potenzial. Wenn Don Quixote sich an seinen eigenen Haaren aus dem Schlamm zog, so spricht Villon ihm zu, bis er sich in Gold verwandelt. Dann stopft er sich die Taschen damit voll und spaziert davon. Hier zeigt sich die Wut auf die Kultur, nicht zuletzt als Wut auf die Sprache als beschränktes Kodierungssystem. Villons,
/
Zechs Gedichte sind dann das vollendete Hörneraufsetzen, weil ihm völlig klar ist, dass er den Abgrund zwischen existenziellem Leid, unmitteilbarer Verzweiflung und Gesellschaft nie wird überbrücken können. Also tanzt er Punkballett. Jeder Pas makellos, aber immer mit ausgestrecktem Mittelfinger.
Bis zu den Zähnen reicht mir schon der Kot. Und wenn ich lache, dann habe ich geweint. Und wenn ich weine, bin ich froh, dass mir zuweilen auch die Sonne scheint. Als könnte ich im Leben ebenso zerknirscht wie in der Kirche niederknien. François Villon, verehrt und angespien.
26. Aber noch einmal zurück zu Blähungen und ihrer revolutionären Kraft. In Romanen werden Verdauungsbeschwerden oft Figuren zugeschrieben, die irgendwie lächerlich oder armselig oder unsympathisch sein sollen. Dabei ist so ein Darm, zumindest in gesäubertem Zustand, innen ziemlich hübsch und als Wunder der Raumausnutzung und Funktionalität kaum weniger faszinierend als das Gehirn. Nur das alles nützt ihm nichts.
Obwohl er eigentlich ja sogar ein Star in unseren essensdistinktionsverliebten Selbstoptimierungszeiten ist.
Nur mit der Würde will es nicht so recht klappen. Dabei hatten, wie Siorin vorhin schon so schön anmerkte, nicht wenige visionäre Künstler und Wissenschaftler Verdauungsprobleme. Kurt Cobain, Van Gogh, Charles Darwin. Doch nur Villon hatte den Mut, die Schönheit des Furzes in Reimform zu verewigen.
27. Es schwamm der Mond in mein Gemach hinein, weil er da draußen so allein bei den entlaubten Bäumen stand. Ich habe ihm ein Kissen hingerückt, damit er ruhen konnte. Und er tat's beglückt sich unter den Kopf. Ich legte ihm die Hand schnell auf die Augen und da schlief er auch. Mich aber plagte schlechte Luft im Bauch. Sie plagte mich, bis eine Uhr schon 12 schlug. Da hatte ich verdammt genug und ließ sie ab, die Luft. Davon ist zwar der Mond nicht aufgewacht, doch in dem Fenstereck die Mäusefrau. Sie hat im ersten Schreck geboren, was noch gar nicht fällig war. Die kleinen rosa Schnauzen piepsten da so nett, dass ich sie zu mir nahm ins warme Bett. Mein Gott, die Lüttendinger, noch ganz nackt und blind. Wie hat das Elend mich gepackt? Ich glaub, dass mir was Nasses in die Augen kam. Dabei hat manches Mädchen schon von mir ein Kind gekriegt und starb vor Scham. Die armen Würmer aber kuschten sich in meine Hand, als wäre ich ihr Vater Mäuserich. Zuletzt war auch die Mäusefrau so zahm geworden, dass sie schwänzelnd zu mir kam. Die schwarzen Augen glänzten froh und groß in mein Gesicht hinein. Und plötzlich war ich auch so mäuseklein wie dieses Tier und nahm es in den Schoß. Ich habe wohl die ganze Nacht mit ihr verbracht und an kein anderes Weib dabei gedacht.
28. Von der Blähung zur Befreiung, zur Schöpfung, zur Liebe. Erst der Furz weckt Villons Gefährten auf. Zwar nicht den Mond, doch immerhin die Mäusin, seine eigentliche Gefährtin. Sein Furz ruft die Geburt ihrer Kinder herbei und schon wird die Zelle ein heimeliger Ort, zu Hause einer Großfamilie. Auch das ist wichtig, wenn man richtig zürnen will. Wer richtig und gerecht zürnen will, der braucht die richtigen Verbündeten. Manchmal, wenn ich durch die Straßen laufe und einen jener Obdachlosen begegne, einem von jenen, die alle beschimpfen, unausgesetzt, die man ansieht und sich fragt,
welche Krankheit haben sie wohl?
Woher diese nie versiegende Wut? Plötzlich dämmert es. Vielleicht sind sie nicht krank. Vielleicht haben sie recht. Vor Jahren lief ich mal in recht verzweifelter Stimmung über den Hardenbergplatz, also den Platz vor dem Bahnhof, zu. Und irgendein Obdachloser brüllte die ganze Zeit:
Nichts ist in Ordnung! Überhaupt nichts ist in Ordnung!
29.
Ich servier jetzt schon so lang, dass ich's kaum glaube, Kaffee und Torte, Braten, Weine, Biere den Gästen im Hotel zur goldenen Traube. Sie essen, sie beschweren sich, ich kassiere. Sie essen große Steaks und kleine Fische, sie spucken aus, sie bleiben mir was schuldig, sie legen Macaroni auf die Tische. Mir geht's nicht schlecht, ich bin nur ungeduldig. Ich werde nicht der Erste sein, der Handgranaten streute. Ich werde auch nicht der Letzte sein, so viel weiß ich schon heute. Und wenn der Fackeln Widerschein die Straßen hell erleuchtet, im Kampf für die Entmachteten und die Verachteten, krieg ich statt Trinkgeld einen Eimer Blut, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut. Ich werde nicht der Erste sein, dazu fehlt mir die Güte. Ich werde auch nicht der Letzte sein mit Bomben in der Tüte. Ich bringe dem Herrn Staatsanwalt sein Erdbeereis mit Früchten. Und wenn dann dieser nimmer satt im Schlund mein Messer hat und mit der Nase in den Früchten ruht, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut. Mir ist nicht bange, ich zwing sie auf die Knie. Schon viel zu lange hab ich Demokratie. Ich will vergessen, will auch selbst was fressen. Genug von Angst, genug von Geld. Ich möchte nur wissen, dass ich lebe in dieser Welt. Ich muss ja nicht der Erste sein. Ich bleib gern in der Masse. Doch werde ich nicht der Letzte sein. Ich weiß ja, wie ich hasse.
30. Ich will vergessen, will auch selbst was fressen. Genug von Angst, genug von Geld. Ich möchte nur wissen, dass ich lebe in dieser Welt. Jeder, der mal im Service gearbeitet hat, der gekellnert, geputzt hat, sich rumkommandieren ließ von Leuten, die so dumm oder dümmer waren als man selbst, kann diesen nur mühsam unterdrückten Hass nachempfinden. Er findet sich auch in einem noch bekannteren Stück der Ballade der Seeräuber-Jenny, die ihre Gäste verflucht, während sie Tische abwischt und Betten macht. Am Ende, als ihr Schiff mit 8 Segeln und 50 Kanonen die Stadt einnimmt, lässt sie alle Bewohner der Stadt köpfen. Die Invertierung der christlichen Botschaft »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ich bin wie der geringste deiner Brüder« in eine Drohung. Die, auf die ihr jetzt herabblickt, werden eines Tages Rache üben. Eine Rache, die keine Gnade kennt, wie ihr keine Gnade kanntet. »Dann geht's mir gut« von Kreisler, der ohnehin der Meister der bösartigen Chansons war, enthält sich der Wertung seines Zorns. Stolz zeigt der Vater seinem Kind, das fragt, warum er sich so freue, die Überreste der Menschen, die er getötet hat. Vom Herrn Prokurist, Frau Amtmann mit dem schönen Hut. In »Schlagt sie tot« setzt Kreisler seinen Zuhörer einem ähnlichen Hass aus, ohne ihn zu relativieren. Wenn er relativiert, dann nur durch die Übertreibung, die dadurch erschreckend wird, dass sie Wirklichkeit war und wieder sein könnte.
Neger, Weiße, Libanesen, schlagt sie alle tot.
Dann geht's mir gut, ist noch zweigesichtiger. Die Erlösung bleibt aus.
31.
For I love you, say fuck the police.
For the fires of heaven, say fuck the police. Don't say recruitment, don't say Trotsky, say fuck the police.
Für mein morgendlicher Weg zur Arbeit, für Wahlsystem, für ewiger Sonnenwind, sag
fuck the police.
Sag nicht, ich habe kein Verständnis mehr für meine Vision. Sag nicht, diese oft verleumdete menschliche Fähigkeit. Sag nicht, von der Gesellschaft suizidiert. Sag
fuck the police. For the movement of the heavenly spheres, say fuck the police. For the moon's bright globe, for the fairy map, say fuck the police. Don't say direct debit, don't say join the party. Say you are sleeping for the boss and then say fuck the police. Don't say
abendlicher Berufsverkehr, sag
fuck the police. Don't say
dies sind die Schritte, die ich unternommen habe, um Arbeit zu finden, sag
fuck the police. Don't say tall skinny latte, say fuck the police. For the earth's gravitational pull, for make it new, say fuck the police.
Alle anderen Wörter sind dort begraben. Alle anderen Wörter werden dort gesprochen. Sag nicht Kleingeld, sag
fuck the police. Don't say happy new year, say fuck the police. Perhaps say rewrite the calendar, but after that, immediately after that, say fuck the police. For philosopher's stone, for royal wedding, for the work of transmutation, for love of beauty, say fuck the police. Say no justice, no peace, and then say fuck the police.
32. Auch in der Gegenwart gibt es noch schöne Schimpfer und es gibt Gedichte, die unablässig die Polizei beschimpfen müssen, um gute Gedichte zu sein. Das Herz ist voll, die Wut ist groß und die Sprache übel zugerichtet. Da hilft nur ein Kinderreim. In Sean Bonneys A-Cap A Nursery Rhyme wird der ewige Demoslogan Fuck the Police als universelles Substitut für alle Wörter gesetzt und wiederholt, bis ihn die Reibung entzündet, eine brennende Barrikade, in der all die Floskeln, die einem tagtäglich im Hals stecken bleiben, in Rauch aufgehen. Selbst wenn Schimpfen als Agitation gemeint ist, ironisiert es sich selbst, wenn es poetisch sein will. Vielleicht hat Bonnie das, was seinen Text zu einem guten Gedicht macht, gar nicht beabsichtigt. Denn der Witz ist hier, dass Fuck the Police selbst zur albernen Floskel wird. Sie ist der Versuch, die Überforderung mit der chronisch kaputten Welt in Kampfgeist umzuwandeln. Aber Bonnie spricht dabei auch die Wahrheit aus, dass jeder schneidende seelische Schmerz, jedes Scheitern an gesellschaftlichen Anforderungen und jede Sehnsucht nach Schönheit ein Protest gegen die Macht ist, die einem ein Funktionieren abverlangt. In der semantischen Entleerung nach Gertrude Stein
»A rose is a rose is a rose«
wird das Demo-Mantra fast zärtlich. Als ginge es eigentlich darum, der Polizei etwas Gutes zu tun, sie zu ficken, damit sie endlich mal so etwas wie Katharsis erlebt. Einen vernünftigen Orgasmus eben.
33. Das Schimpfen und die Liebe gehören zusammen, weil sie der ultimative Protest gegen soziale Kontrolle oder positiv der fundamentalste Ausdruck von Freiheit sind. Die Liebe, indem sie maximal ungleich behandelt, positiv diskriminiert und damit jede geordnete Gesellschaft sprengt. Das Schimpfen, weil es sich nicht um Konsequenzen schert, weil es den Affekt nicht romantisiert, aber ihn mit allen Mitteln des fixen Verstandes als Bastion des Individuums verteidigt. Sowohl im Schimpfen als auch in der Liebe wird plötzlich jedes noch so kleine Detail wichtig. Und wie ich das Schimpfen liebe, die Beleidigung, den Zorn, den Unmut und das Fluchen. Man schimpft ja nicht umsonst über die am meisten, die einem am nächsten stehen, die man am heftigsten liebt. Vielleicht sollte man das schöne Schimpfen als eine Sprache der Liebe etablieren. Denn Zürn, so schrieb schon Unika Zürn 10 Jahre, bevor sie aus dem Fenster sprang,
das heißt, sei heftig, unwillig, auffallend, ärgernd. Deine Zorn- und Racheader sei immer geschwollen.
34.
Was kann uns hindern? Kein Geld, keine Waffen. Wenn wir es wollen, wir werden es schaffen.
Hurensöhne. Über die Schönheit und Notwendigkeit des Schimpfens. Radio-Essay von Juliane Liebert. Es sprach Bettina Stucki. Technik: Daniel Sänger und Andreas Bernhard. Regie: Maidon Bader. Redaktion: Michael Lissek.
Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind 60 Millionen.
35.
Eine Produktion des Südwestrundfunks 2019.